Manchmal gibt es solche Momente, in denen man sich einfach nur freut. Ich hatte so etwas am Samstagmorgen, also gestern Morgen. Aber dazu muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen, weil das sind Probleme, mit denen ihr normalerweise nicht so zu tun habt. Es geht damit los, dass wir diese Woche mal wieder ein volles Programm hatten. Freitagmittag habe ich schon angefangen, Überstunden zu machen, lange bevor meine Aufgaben erledigt waren. Und dann habe ich auch noch festgestellt, dass ich bei meiner Predigtvorbereitung irgendwie in einer Sackgasse gelandet bin. Und das ist blöd, wenn man so drei Viertel der Predigt fertig hat und dann merkt, nee, ist Mist. Und ich musste dementsprechend überlegen, ob ich die irgendwie vielleicht noch gerettet kriege oder ob ich nochmal komplett neu anfangen soll. Aber für eine komplette neue Predigt fehlte einfach irgendwie die Zeit. Dann hat sich Freitagnachmittag auch noch spontan entschieden, dass wir gestern nochmal ganz spontan nach Rüsselsheim fahren mussten, um eine Wohnung anzugucken. Es ging nicht anders. Also nochmal weniger Zeit. 7 Stunden weg, ne? Allerdings habe ich für genau solche Situationen ja vorgesorgt. Ich bin ja nicht blöd. Ich wusste, dass ich auf meinem Laptop 2 Notfallpredigten habe. Also Predigten, die ich genau für so eine Situation mal vorbereitet habe. Also habe ich mich dazu entschieden, dass ich heute eine dieser beiden Notfallpredigten halte. So weit, so gut. Allerdings kann man nicht einfach so irgendeine x-beliebige Predigt nehmen und einfach so halten. Passen muss sie ja schließlich auch. Ich will euch ja schließlich nicht einfach irgendwas auftischen, was ich gerade noch so irgendwo rumliegen habe. Und daher stellte sich dann für mich schnell die Frage, welche nehme ich? Eine von den beiden ist die Predigt, bei der ich eigentlich schon so ungefähr seit 10 Jahren geplant habe, dass es die letzte Predigt ist, die ich hier halten werde. Also so als Abschiedspredigt. Also schied die Predigt aus. Freitagabend habe ich dann die andere Predigt nochmal durchgelesen und gedacht, nee, die passt eigentlich an einem anderen Termin viel besser. Das passt hier nicht. Also, was tun? Doch wieder die erste nehmen? Oder doch in der Nacht von Samstag auf Sonntag nochmal schnell eine neue Predigt vorbereiten? Keine Ahnung. So bin ich Freitagabend ins Bett gegangen. Sonntagmorgen habe ich dann nochmal, als ich noch im Bett lag, so mein Handy genommen, nochmal geguckt, was ich noch so habe. Handy rausgenommen und in meiner Predigtsammlung nachgesucht, beziehungsweise nach der Markierung Notfallpredigt geguckt. Und siehe da, da war noch eine. Ich hatte noch eine dritte Notfallpredigt, von der ich gar nichts mehr wusste. Und genau die Predigt war meine Rettung. Thema dieser Predigt, das muss gefeiert werden. Und genau so habe ich mich am Samstagmorgen im Bett gefühlt. Das war noch bevor Rahel aufgewacht ist, mich angeguckt hat und Gerrit gesagt hat. So als Gerrit, manchmal nennt sie mich Gerrit, manchmal Papa. Aber mir war plötzlich so richtig nach Feiern zumute. Also, so war das bei mir. Ein Schwank aus dem Leben eines Pastors. Aber wie ist es bei euch? Habt ihr auch was zu feiern? Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Und wir machen es heute so, dass wir uns miteinander den Bibeltext ansehen und am Ende werden wir sehen, ob wir alle was zu feiern haben. Und deshalb möchte ich jetzt gemeinsam mit euch Lukas 15 lesen, also nicht komplett Lukas 15, sondern Lukas 15, die Verse 31 und 32. Lukas 15, 31 und 32, und dort steht, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen zusammenhangslos. 2 Verse, die davon handeln, dass sich irgendein Sohn freuen soll, weil sein Bruder wiederbelebt wurde und dass er gefunden wurde. Ist ja schön und gut, aber ich glaube, so ein bisschen mehr Kontext wäre da dann doch schon hilfreich, um den Text zu verstehen. Wir haben hier das Ende des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Wer in der Bibelstunde oder im Hauskreis mit dabei war, hat das vor einiger Zeit mitbekommen, weil wir die Gleichnisse durchgegangen sind. Da war dieser junge Mann, den so überhaupt nichts bei seinem Vater halten konnte. Er wollte einfach nur weg, so wie junge Männer manchmal sind. Und um das zu finanzieren, hat er sich kurzerhand einfach schon mal sein Erbe auszahlen lassen. Er ist also zu seinem Vater gegangen und hat ihm gewissermaßen ins Gesicht gesagt, Papa, ich wünschte, du wärst tot. Weil wenn du tot wärst, dann hätte ich Geld. Und könnte machen, was ich will. Also lass uns das etwas abkürzen und gib mir einfach jetzt schon mal mein Erbe. Das ist, was er seinem Vater gesagt hat. Und der Vater ist drauf eingegangen und hat dem Jungen das Geld gegeben. Und der hatte dann nichts Besseres zu tun, als sein Geld für Sex, Drugs und Rock'n'Roll auszugeben. Oder zumindest für Frauen, Alkohol und das, was die Leute damals sonst so für Musik gehört haben. Kurz gesagt, er führte mit diesem Geld ein gottloses Leben. Aber irgendwann war das Geld weg. Und damit dann auch seine Freunde und vor allem auch das, was er zum Leben brauchte. Essen. In dieser schweren Situation entschied er sich dafür, zu seinem Vater zurückzugehen und bei ihm als Sklave seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber es kam anders, als er sich gedacht hat. Als er zu Hause ankam, stand sein Vater dort und wartete schon auf ihn. Anstatt ihn als Sklaven einzustellen, nahm er ihn wieder als Sohn auf. Aus Liebe vergab er seinem Sohn alles, was der ihm angetan hatte. Und so wurde ein großes Fest gefeiert, denn das musste gefeiert werden. Hier hätte Jesus mit seinem Gleichnis aufhören können. Es wäre eine schöne Geschichte gewesen, ne? Eine schöne Geschichte über die Liebe Gottes zu verlorenen Menschen. Das, was wir gerne hören. Aber Jesus war noch nicht fertig. Denn verlorene Söhne sind nicht die einzigen Menschen, die Gott liebt. Der Vater hatte noch einen Sohn, einen älteren. Und als der erfuhr, dass sein treuloser und unverschämter Bruder wieder nach Hause gekommen war und seinetwegen auch noch ein Fest gefeiert wurde, da wurde er sauer und weigerte sich, zu der Feier zu gehen. Warum sollte man sich über so einen Tunichtgut freuen? Kann ich verstehen. Also vielleicht könnt ihr das auch verstehen, ne? Warum sollte man sich über so einen freuen? Und noch schlimmer, für ihn hatte der Vater nie ein Fest veranstaltet. Dabei war er doch immer gehorsam gewesen. Also weigerte er sich, ins Haus zu gehen und mitzufeiern. Er ging in seinem Hass verloren. Aber der Vater kam raus und die beiden unterhielten sich. Soweit zur Vorgeschichte. Wir sind jetzt also ganz am Ende des Gleichnisses und befinden uns vor dem Haus, mitten in der Unterhaltung zwischen Vater und Sohn, während im Haus gefeiert wurde. Und nachdem sich der Vater die Vorwürfe des Sohns angehört hatte, sagte er, »Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein.« Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was ist es also, was wir hier in diesem kurzen Abschnitt lernen? Was lernen wir über Gott? Was lernen wir über uns Menschen? Und was lernen wir über uns Christen? Um das zu beantworten, möchte ich heute mal ein bisschen weiter ausholen. Der katholische Priester Henry Nouwen hat einmal gesagt, Gottes Liebe hängt nicht von unserer Reue oder unseren inneren oder äußeren Veränderungen ab. Ich finde, auf den ersten Blick klingt das beinahe wie Ketzerei. Das hört sich so an, als wäre Reue, Buße und Umkehr nicht wichtig. Aber hört nochmal auf das Zitat. Gottes Liebe hängt nicht von unserer Reue oder unseren inneren oder äußeren Veränderungen ab. Sagt dieser Nouwen damit, dass Reue nicht wichtig wäre? Natürlich nicht. Er sagt nur, dass Reue nicht das ist, was uns Gottes Liebe zusichert. Es geht hier um Gottes Liebe, nicht um Rettung. Rettung hängt von unserer Umkehr ab, keine Frage. Aber Gott liebt uns bereits, bevor wir umkehren. Er liebt uns bedingungslos. In Römer 5, Vers 8 hat Paulus geschrieben, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat mit seiner Liebe zu uns nicht so lange gewartet, bis wir irgendwann mal von uns aus auf die Idee gekommen sind, unsere Sünden zu bereuen, damit er uns lieben kann. Nein, er hat seine Liebe zu uns bereits bewiesen, als wir noch Sünder waren. Es ist also wirklich so, dass es nicht unsere Reue ist, die uns Gottes Liebe zusichert. Gott liebt uns schon, bevor wir unsere Sünden auch nur bereuen. Und da Gott uns liebt, bevor wir bereuen, liebt er uns natürlich auch, bevor wir irgendwelche inneren oder äußeren Veränderungen in unserem Leben vorweisen können. Es hört sich für uns vielleicht nicht richtig an, zu sagen, dass Gott uns völlig unabhängig davon liebt, ob wir unser Leben verändern oder nicht. Aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Es ist unvorstellbar, aber Gott liebt uns tatsächlich bedingungslos. Und das muss gefeiert werden. Ich könnte mit der Predigt an dieser Stelle aufhören. Gott liebt uns bedingungslos. Das wäre doch ein schönes Ende, oder? Und das wäre ein schönes Fazit und ein schönes Ende des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Aber damit ist das Gleichnis noch nicht zu Ende. Jetzt, am Ende des Gleichnisses, werden wir mit einer offenen Frage zurückgelassen. Jesus beendet das Gleichnis, ohne es aufzulösen. Uns wird nicht erzählt, ob der ältere Sohn sich zusammenreißt, ins Haus geht und gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder feiert. Uns wird nicht erzählt, ob er vielleicht sogar auf die Knie geht und wie sein Bruder um Vergebung bittet. Und genauso wenig wird uns erzählt, ob er vielleicht völlig sauer und desillusioniert von zu Hause weggestampft ist. Das ist ein offenes Ende. Und dieses offene Ende bietet uns die Gelegenheit, ein bisschen genauer über diesen älteren Sohn und seine Beziehung zum Vater nachzudenken. Richtet mal euren Blick auf die Verse 28 und 31 und 32. Also in Vers 28 heißt es über den älteren Sohn: Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und dann in den Versen 31 und 32 haben wir ja schon gelesen, wie der Vater sagt: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wie es letztlich mit diesem Sohn weitergeht, wissen wir nicht. Gleichnis hört da auf. Aber eine ganz besondere Tatsache wissen wir. Ebenso wie der Vater aus dem Haus gegangen ist, um den jüngeren Sohn zu treffen, ist er auch herausgegangen, um zum älteren Sohn zu gehen. Der Vater ist hinausgegangen, um den Sohn zu empfangen, der verloren gegangen und zurückgekehrt ist. Und der Vater ist hinausgegangen, um mit dem zu reden, der gerade im Hass verloren ging, damit dieser ebenfalls zurückkehren würde. Die Liebe des Vaters richtet sich auf beide Söhne. Es ist egal, warum sie verloren sind. Wichtig ist nur, dass beide zurückkehren. Denn der Vater liebt beide Söhne, unabhängig davon, warum sie verloren gegangen sind. Und dass Gott uns liebt, hat unglaubliche Auswirkungen. Wir sehen das in den Worten, die der Vater an seinen Sohn richtet. Er sagt ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Der Vater richtet diese Worte an den Sohn, der tatsächlich immer beim Vater geblieben ist. Also der es richtig gemacht hat, oder? Er redet zu dem, der immer gehorsam war und aus purem Pflichtbewusstsein treu an der Seite des Vaters geblieben ist. Es ist somit eine Bestätigung für den Sohn. Es ist ein Kompliment, dass er immer beim Vater gewesen ist. Aber viel interessanter ist, dass der Vater sagt: Alles, was mein ist, das ist dein. Wenn du ein Kind Gottes bist, bedeutet das, Gottes ganze Liebe ist dein. Gottes ganzer Friede ist dein. Gottes ganze Freude ist dein. Gottes ganze Geduld ist dein. Der Vater teilt all das mit dir. Und er teilt es nicht nur, er erachtet es als deins. Und darin erkennen wir, wie groß die Liebe ist, die Gott für uns empfindet. Ich kann sagen, was sein ist, ist mein. Und das ist das Ausmaß von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, weshalb Gott will, dass wir ihm unser ganzes Leben geben. Wir geben ihm unser Leben, damit er uns sein Leben geben kann, das unendlich besser, reicher und erfüllter ist. Gott liebt uns bedingungslos, noch während wir verloren sind. Er liebt uns, egal wie wir verloren gegangen sind. Und weil er uns liebt, gibt er uns, was wir zum Leben brauchen. Und noch viel mehr. Und das ist was, das können wir feiern. Wir sind von Gott geliebt. Und trotzdem gehen Menschen immer wieder verloren. Aber wenn Gott uns so sehr liebt, wie ist das dann möglich? Wodurch entstehen Trennungen zwischen Gott und Menschen? Und wie kriegen wir die wieder weg? Der Vater sagt zu seinem Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Wenn wir das wörtlich nehmen, dann redet der Vater von der Treue des älteren Sohnes. Aber wie war das bei dem jüngeren Sohn? Sieht man hier einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden Söhnen? Sagt Jesus hier sowas wie, im Prinzip liebt Gott ja alle Menschen, aber einige Menschen sind ihm dann doch noch ein bisschen wichtiger. Ich glaube nicht, dass Jesus das meint. Denn in gewissem Sinne war der andere Sohn ebenfalls immer beim Vater. In Lukas 15, Vers 20 lesen wir über den jüngeren Sohn. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Vater sah ihn, während er noch weit entfernt war. Das bedeutet, er hat gewartet. Das deutet Warten an. Der Vater wartete auf seinen Sohn und er wartete seine Rückkehr. Der jüngere Sohn war niemals in Vergessenheit geraten. Er war ein verlorener Sohn, kein vergessener Sohn. Das ist ein großer Unterschied. Er war niemals außerhalb der Gedanken, der Liebe und der Sorge des Vaters. Der Vater hat sich nie zurückgezogen. So gesehen hätte der Vater zu beiden Söhnen sagen können, du bist immer bei mir, zumindest in meinen Gedanken. Ich denke immer an dich. Aber wenn wir immer bei Gott sind, wie ist es dann möglich, dass es in diesem Gleichnis Situationen gibt, in denen beide Söhne offensichtlich nicht beim Vater waren? Ich denke, letztlich ist es das, was wir in Kolosser 1, Vers 21 und 22 lesen können. Dort heißt es, auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Hier steht deutlich, dass wir Feinde Gottes waren. Aber wo waren wir Feinde? Wir waren einst fremd und feindlich gesinnt, steht da. Das heißt, es geht um die Gesinnung und um die Gedanken und die Einstellung. Einige lesen das vielleicht und denken sich, das ist nicht wirklich real. Es ist ja nur in unseren Gedanken. Aber letztlich ist es nichts realer als das, was in unseren Gedanken ist. Wenn du morgens aufwachst und glaubst, du wärst ein Hund, dann wirst du bellen wie ein Hund, vom Boden essen wie ein Hund und anderen Leuten die Hausschuhe klauen wie ein Hund. Dass du eigentlich kein Hund bist, ist da letztlich egal. Du handelst entsprechend deinen Gedanken. Das, was du denkst, tust du. Deine Gedanken sind das, was deine Realität bestimmt. Lasst uns mit diesem Gedanken im Kopf noch einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn betrachten. Der jüngere Sohn begann zu Hause und er sagte sich, es wäre besser für mich, wenn ich weg wäre. Ich sollte gehen, irgendwo anders wäre ich glücklicher als bei meinem Vater. In diesem Moment wurde er in Gedanken ein Feind seines Vaters. Das wurde seine Realität. Und da das seine Realität war, trieb er einen sehr realen Keil zwischen sich und seinem Vater. Durch seine bösen Gedanken wurde sein Vater für ihn zum Feind. Es fand in seinen Gedanken statt, aber es wurde sehr real für ihn. Sein Vater wurde sein Feind. Aber an dieser Stelle müssen wir eine Sache betrachten oder beachten. Für den Sohn war das seine Realität. Für den Vater nicht. Anders ausgedrückt, aus Sicht des Sohnes war der Vater ein Feind. Für den Vater war der Sohn aber kein Feind. Der Vater liebte ihn immer noch. Er liebte ihn sogar so sehr, dass er auf ihn hörte, ihm seinen Teil des Erbes gab und ihn gehen ließ und anschließend auf ihn gewartet hat. Wenn Gott in unseren Gedanken zum Feind wird, dann liegt das an unserer sündigen Einstellung. Aber aus Gottes Sicht macht uns das nicht zu Feinden Gottes, denn er liebt uns trotzdem. Eure eigenen Kinder können gegen euch rebellieren, so viel sie wollen, und euch an ihren Vorstellungen zu Feinden machen. Ich habe mir sagen lassen, in der Pubertät läuft das so. Aber das führt noch lange nicht dazu, dass sie für euch zu Feinden werden. Obwohl ihr für sie Feinde seid. Macht Sinn, oder? Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend und kompliziert, aber es ist so. Und dasselbe gilt auch für den älteren Sohn. Wir sehen in dem Gleichnis, dass er sich in seiner eigenen Vorstellung von seinem Vater entfremdet hat. Die Entfremdung des jüngeren Sohnes begann in seinen Gedanken und führte zu einer physischen Trennung. Die Entfremdung des älteren Sohnes begann in seinen Gedanken und führte zu einer emotionalen Trennung. Der Vater wurde in seinen Gedanken zum Feind, weil sich der Sohn ungerecht behandelt fühlte. Aber für den Vater war der ältere Sohn noch lange kein Feind. Er liebte ihn. Seht euch die Sprache an, die hier verwendet wird. Der ältere Sohn sagt in Lukas 15, Vers 29, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Also, wie er hier seine Beziehung zu seinem Vater beschreibt, klingt für mich sehr stark nach der Beziehung zwischen einem Knecht und seinem Herrn. Nicht zwischen einem Vater und seinem Sohn. Ich diene dir schon so viele Jahre und habe nie eines deiner Gebote übertreten. Das zeigt Distanz. Weiter in Vers 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Dieser dein Sohn. Ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch mit Verwandtschaftsbeziehungen auskennt und so, ne? Aber wenn ich zu meinem Vater sage, dein Sohn, dann rede ich von meinem Bruder. Dieser dein Sohn. Nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Ich weiß, bei Eltern ist das manchmal so, ne? Wenn das Kind gerade Mist baut, dann ist es deine Tochter. Ne? Wenn das ein total liebes, süßes Kind ist, meine Tochter. So ähnlich ist das hier auch. Dieser dein Sohn. Nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Er will nichts mit diesem Typen zu tun haben. Das alles ist für ihn keine Familie. Und dieser Typ ist schon gar nicht sein Bruder. Aber jetzt achtet auf das, was der Vater in Vers 31 und 32 sagt. Ich weiß, ich habe die beiden Verse schon ein paar Mal gelesen. Egal. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Also der Vater geht auf ihn zu und sagt ganz deutlich, du bist immer noch mein Sohn. Mein Sohn, hör mir zu. Und vergiss nicht, wer dieses Kind ist. Ja, er ist mein Sohn, genau wie du, und er ist dein Bruder. Also da sieht man, aus Sicht des Vaters ist es eine Familie. Aus Sicht des Sohnes ist es keine Familie und seine Beziehung zu seinem Vater ist nicht die zu einem Vater, sondern zu einem Herrn. Hier sehen wir, wie verloren der ältere Sohn wirklich ist. In seinen Augen, in seinen Gedanken ist er alleine. Er hat keinen Bruder. Und irgendwie hat er auch nicht wirklich einen Vater. Zumindest keinen, bei dem er den Eindruck hätte, dass er ihn liebt und für ihn sorgt. Und auf diese Weise hat er sich von seinem Vater entfremdet. Und dennoch sehen wir, wie der Vater mit offenen Armen dort steht und ihm sagt, mein Sohn, komm in meine Arme. Ich bin nicht dein Feind, ich liebe dich. Beide Entfremdungen begannen in Gedanken und führten zu ganz realen Trennungen. Und genau auf diese Weise können wir eine Trennung von Gott verursachen. Wir können diese Trennung verursachen. Diese Trennung findet nicht von Gottes Seite aus statt. Gott sagt nicht, oh, du bist ein Sünder, ich werde mich von dir trennen, ich will nie wieder irgendwas mit dir zu tun haben. Das wird eines Tages mal passieren. Aber nicht, solange wir noch auf der Erde sind. Bis dahin trennt uns nur unsere eigene böse Einstellung von einem Gott, der sehnsüchtig auf unsere Rückkehr wartet. Und wenn ihr im Neuen Testament etwas darüber lest, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind, dann behaltet diesen Gedanken im Kopf. Ja, wir sind von ihm getrennt, aber nicht, weil Gott sich von uns getrennt hat. Gott lädt uns zu sich ein, er winkt uns zu. Aber unsere Trennung von ihm wird so lange bestehen, bis sich unsere Gedanken ändern und wir zu Gott zurückkehren. Wir tendieren dazu, unsere Trennung von Gott als Strafe Gottes zu sehen. Für uns ist das so, als hätte Gott sich von uns getrennt, weil er unsere Sünde nicht ertragen kann. Das hört sich sehr geistlich an. Aber letztlich ist es genau andersrum. Wir distanzieren uns von ihm, indem wir vor ihm weglaufen oder uns innerlich von ihm distanzieren. Wir machen ihn zu unserem Feind und trennen uns dadurch von ihm. Wenn du also das Gefühl hast, dass du von Gott getrennt bist, wenn du das Gefühl hast, dass die Beziehung zu Gott eher wie die zu einem Chef, zu einem Vorgesetzten ist und nicht wie zu einem Vater, dann bedenke, dass diese Trennung von dir kommt, nicht von Gott. Gott wartet auf deine Rückkehr. Ganz egal, ob du dabei wie der jüngere oder wie der ältere Sohn bist. Egal, was der Grund ist. Der Vater läuft dir entgegen. Komm in meine Arme, ruft er dir zu. Gott lädt dich dazu ein, zu ihm zurückzukehren. Er wartet auf dich. Er sehnt sich nach dir, weil er dich liebt. Einer der beiden Söhne hat die Trennung erzeugt, indem er von dem Vater weggelaufen ist. Der andere hat die Trennung entstehen lassen, indem er sich innerlich von ihm distanziert hat. Und wir sehen in dem Gleichnis, wie der jüngere Sohn sein Handeln und seine Einstellung letztlich bereut hat. Zumindest genug, um zum Vater zurückzukehren. Aber wir sehen nicht, wie es mit dem älteren Sohn weitergeht. Uns wird der Moment seiner Reue nicht beschrieben, falls er überhaupt stattgefunden hat. Es wäre tragisch, wenn der Sohn trotz dieser Einladung von seinem Vater getrennt geblieben wäre. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, dass die Trennung zwischen Gott und uns letztlich nur da ist, weil wir sie verursachen. Und weil wir sie verursacht haben, können wir sie wieder auflösen. Nicht, dass wir uns alleine retten können, nein. Aber wir können unseren Schritt auf Gott zumachen. Gott ist der liebende Vater, der sehnsüchtig darauf wartet, dass wir nach Hause kommen. Tun wir das? Gott liebt uns und will, dass wir zu ihm kommen. Er ist nicht unser Feind, sondern unser liebender Vater. Und falls der ältere Sohn das verstanden hat, dann hat er einen Grund zum Feiern. Wenn nicht, dann nicht. Wie ist das jetzt also mit uns? Können wir uns freuen? Gibt es für uns was zu feiern? Freuen können wir uns auf jeden Fall. Denn ich kann jedem Einzelnen von euch sagen, Gott liebt dich. Bedingungslos. Und Gott ist bei dir. Und das ist definitiv ein Grund dafür, dass wir uns freuen können. Aber ob ihr aber auch was zu feiern habt, das hängt an euch. Die Einladung, die der Vater an seine beiden Söhne ausgesprochen hat, gilt auch für euch. Gott lädt euch zu sich ein. Ganz egal, was in eurem Leben bisher schiefgelaufen sein mag. Ganz egal, ob ihr vor Gott weggelaufen seid oder ob ihr euch nur innerlich von ihm getrennt habt. Gott ruft nach euch. Der jüngere Sohn hat das Angebot angenommen. Bei dem älteren Sohn wissen wir es nicht. Wie ist es bei dir? Nimmst du das Angebot Gottes an? Es ist deine Entscheidung. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dann hast du auf jeden Fall einen gewaltigen Grund zum Feiern. Also tu es, denn das muss wirklich gefeiert werden. Amen.